Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Diesmal weiß ich's. Es dürfte, Marcel, du kannst mich gleich gerne korrigieren, wenn es falsch ist, aber es dürfte die 103 sein. Also wir machen starke Schritte voran. Wir gehen richtig in die hohen Zahlen weiterhin. Und auch das heute mit einem sehr, sehr coolen Thema, wie ich finde. Denn wir gucken mal, was es so rund um sinnstiftende Tätigkeiten gibt und wie man vielleicht das Thema, was uns alle jetzt schon über 100 Folgen hier beschäftigt hat, in die Köpfe aller Leute kriegt und damit auch wirklich aller Leute und nicht nur der in unserer Branche. Aber damit erstmal zu jemandem aus unserer Branche, nämlich Marcel, du bist heiß wie Frittenfett.
Ich habe gerade kurz überlegt, welchen Vergleich kann ich zur Folge 103 ziehen. Wir waren ja letzte Woche bowlen, weißt du noch?
Ja, das wo ist ich ungefähr ein Spiel
das,
gewonnen habe.
Ja, ja, 103 ist so ungefähr das Ergebnis aus dreimal werfen, wenn man einfach die Zahlen aneinander hängt, wie bei niedrigen Hausnummern oder hohe, weil höher kommen wir nicht.
Also du meinst 1, 0 und 3.
Ja, richtig. Das ist so ein typischer Schnitt. Also bei dir nicht, du hast es ein bisschen höher gehabt, aber bei vielen, die mit waren, Shoutouts gehen an die Kollegen, die mit Bohlen waren, aber da haben wir noch ein bisschen Potenzial. Das können wir nicht so gut wie Cybersecurity, das geben wir auch offen zu, aber dafür sprechen wir auch im Podcast nicht über Bowling, sondern über Cybersecurity.
Vielleicht sprechen wir irgendwann mal über Bowling nochmal, ja.
Wer weiß, hat auch eine Technik für sich.
Auch das erste Mal in über 100 Folgen, dass wir über Bowling sprechen.
Ja. Kann man auch mal machen. Ich habe ja gesagt, ich habe diese Bowlinghalle, glaube ich, noch nie im Hellen gesehen. Und
auch
nie
nüchtern.
Ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal sehen muss.
Sehr gut. Von Bowling weg zum Gast unserer 103. Folge. Und damit begrüße ich dich herzlich in unserer Runde, Noel. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf und dass ich ein bisschen erzählen darf.
Ja, danke dir. Und damit kommen wir einfach schon mal direkt zu unserer ersten Frage, nämlich für alle unsere Hörer, die sich fragen, wer du bist, was du machst und vor allen Dingen auch, wir haben eine besonders fiese Frage, was dich auszeichnet. Da darfst du ein bisschen über dich erzählen, was du meinst. Ach, dafür steht der Noel.
Okay. Ja, also wer bin ich? Ja, Noel Funke. Bin schon sehr, 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 sehr lange im Bereich Cybersecurity, IT-Sicherheit unterwegs. Tatsächlich schon so seit den 90ern. Und ja, habe vor 8 Jahren auch aus dieser Community heraus einen Verein gegründet, wo ich wahrscheinlich gleich noch ein bisschen drüber erzähle. Ja, mittlerweile ist es so zu meinem absoluten Inhalt geworden. Also ich habe auch noch einen richtigen Vollzeitjob bei einem großen Autohersteller. aber eigentlich ist das nur so ein bisschen mein Nebenjob. Also mein tatsächliches Herzensding ist Security und Security und Charity, die Verbindung. Und Kinder- und Jugendarbeit in dem Zusammenhang. Und ja, deswegen bin ich heute hier und da freue ich mich immer, wenn ich darüber erzählen darf und wenn ich da so ein bisschen Input und Impuls geben kann. Was zeichnet mich aus? Gute Frage.
Die Frage ist wirklich gut, die wir jedem stellen hier.
Ja, also sich selbst zu bewerten ist ja immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, kämpfe sehr stark dafür, für diese Kinder- und Jugendprojekte, weil ich das essentiell finde. Und am Ende glaube ich, dass das den Unterschied macht. Und wenn wir ein paar Kinder oder ein paar Jugendliche abholen können und erreichen können, haben wir die Welt ein Stückchen besser gemacht, als sie jetzt ist. Das ist also mein Ding einfach, ja. Also das ist mein Herzensding, da hänge ich dran, da tue ich sehr viel für, da investiere ich viel Zeit und für und da bin ich ziemlich, manchmal ein bisschen radikal sozusagen oder ein bisschen angriffslustiger, aber mir ist das Thema halt wichtig, weil ich das halt auch schon sehr lange mache und kenne auch die Business-Seite ganz gut, aber umso wichtiger ist mir halt diese soziale Arbeit.
Finde ich sehr, sehr gut und wäre auf jeden Fall auch direkt das, was ich dir zugeordnet hätte. Ich meine, wir kennen uns noch nicht so lange, aber deine deine Leidenschaft für das Thema, sowohl was Cybersecurity angeht, als auch das in die Köpfe von Kindern, Jugendlichen oder generell auch von Menschen zu bringen und das Soziale nicht außen vor zu lassen. Das ist mir auch direkt aufgefallen. Und mir ist auch direkt aufgefallen, mit was, jetzt mal, welcher Klarheit du das auch hier und da verkörpern kannst. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge, die dich auszeichnen, um so eine Herzensangelegenheit auch, wie du es genannt hast, voranzutreiben. Vielleicht kommen wir einmal dahin. Was hat dich dazu bewegt, zu sagen, weil du machst ja auch Cybersecurity, und wie du schon gesagt hast, schon seit den 90ern, was war so der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, irgendwie, wir müssen das mehr in die Köpfe der Kinder kriegen?
Ja, also in der früheren Zeit wurde da ja nicht so wahnsinnig viel drüber gesprochen. Also man hat ja, also das Thema IT-Security oder Cybersecurity ist ja, sag ich mal, in den letzten, sag mal, 6, 7, 8 Jahren überhaupt erst so ein Hype-Thema geworden, ja, wo alle, ja, überall schießen Beratungsfirmen aus dem Boden, alle wollen irgendwie Security machen und alle, für alle ist Security plötzlich wichtig. Vor 10 Jahren haben da wenig Leute drüber gesprochen. Ich war aber, wie gesagt, da schon auch im Business-Kontext lange unterwegs und habe da viel gesehen. Und auch vor 10 und 15 Jahren haben Jugendliche sich im Darknet, im Internet, Waffen und Drogen gekauft und sind damit in Einkaufszentren marschiert. Auch vor 15 Jahren haben sich sind Kinder schon zu Opfern geworden oder Mobbing-Opfern geworden. Und das hat mich halt so ein bisschen, also ich habe immer so einen kleinen Hang natürlich auch zu dieser, so eine soziale Ader, sage ich jetzt mal. Würde mich jetzt nicht als Menschenfreund bezeichnen, aber ich habe halt so eine veränderungssoziale Ader. Und auch heute ist es ja noch so, wenn man über Security spricht, spricht man in der Regel über Business, dass Kinder und Jugendliche mit sozialen Medien gerade in den letzten Jahren da gewissen Gefahren ausgesetzt sind oder ja, es Foren gibt, wo man sich über das Thema so ein bisschen austauscht, aber dass es halt auch gefährlich sein kann. Das findet nicht statt. Also in den letzten anderthalb Jahren ist es so ein bisschen auch in die Medien gekommen, dass da mal der eine oder andere Fall kommuniziert wird. Aber ich war bis jetzt auf noch keinem Kongress, wo das so richtig thematisiert wurde, ja, sondern da geht es immer um, wie kann ich mit Security Geld verdienen, wie kann ich meine Firma schützen oder die Kronjuwelen meiner Firma. Aber die gesellschaftliche Komponente, und die Gesellschaft ist ja von Security genauso betroffen, ja, heute im Internetzeitalter ist jeder davon betroffen, spricht aber keiner drüber. Und da geht es sowohl um Erwachsene als auch um Kinder und Jugendliche, aber Jugendliche gerade so, wir machen viele Projekte so 8., 9., 10. Klasse aufwärts, also pubertierende Jugendliche sozusagen, die sind ja nochmal anders gefährdet aus meiner Sicht. Und gibt ja mittlerweile Schulen, die Online-Unterricht bereitstellen für Jugendliche oder Kinder, die nicht mehr an die Regelschule gehen können, weil sie halt Opfer sind. Und wenn das schon der Fall ist, muss man natürlich, wenn man ganz tief gräbt, hinterfragen, das stimmt doch irgendwas mit der Gesellschaft schon nicht. Ja, wenn es extra Schulen für Kinder gibt, die in der normalen Schule gemobbt werden oder die über Social Media diskreditiert werden oder, und so weiter.
Und das war so der Punkt, wo du gesagt hast, dann muss sich etwas ändern. Und genau, dann hast du damals den Verein Hackers for Good gegründet.
Genau. Das war so eine der Intentionen. Es gibt noch andere, gab noch andere Projekte, die wir auch schon ganz lange machen. Aber das war wirklich ein großes Thema für mich, wo ich halt gesagt habe, da muss einfach viel mehr passieren. Und der Kontakt, den ich zu Schulen zu der Zeit auch schon hatte, ist halt sehr schwierig gewesen. Ja, und da blieb eigentlich nur, naja, man muss es halt als Verein machen oder ähnliches und versuchen, Angebote zu schaffen. Weil die Schulen selber können das einfach nicht. Also sie können das nicht leisten in der Regel. Eltern können das auch nicht leisten in der Regel, außer Papa und Mama sind in der IT oder irgendwie so. Aber der Bedarf ist halt riesig. Und am Ende ja bleibt es ein bisschen an uns im Verein, also im Ehrenamt sozusagen, hängen. Aber naja, irgendwo muss man anfangen.
Was macht dein Verein im Detail, wenn man das mal so runterbricht?
Ja, also wir sind im Grunde genommen natürlich aus der Community heraus entstanden. Alte Hacker, alte Pentester und also aus der Security-Community heraus. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, diese Community weiter aufrechtzuerhalten und zu fördern so ein bisschen und halt im Speziellen diese Anti-Mobbing oder Jugendkampagnen oder Jugendprojekte, die wir machen mit Schulen oder Elternabende oder auf natürlich Kongresse oder jetzt wie Podcast, ja, immer wenn man drüber sprechen kann, ist natürlich gut, solche Projekte. Wir machen aber auch ein Weihnachtsprojekt für Hospizkinder oder ein Projekt in Südafrika, wo wir mit IT-Know-how unterstützen und so weiter. Also da gibt es verschiedene Sachen. Manchmal gibt es auch so Ad-Hoc-Projekte, wo man mal eben schnell einfach was tun muss, ohne sich Gedanken zu machen oder Bürokratie. Aber diese Kinder- und Jugendarbeit im Bereich Cybercrime und Mobbing und so weiter und unser Weihnachtsprojekt sind eigentlich die großen Hauptprojekte.
Jetzt geistert da ja auch immer gerne so ein Wort mit, wenn ich dann mich zurückerinnere. Man hört es in den Tagesthemen. Ich kenne es aus meiner Schulzeit, die auch noch nicht allzu lange zurückliegt. Da wird ja immer schnell auch unter dem Deckmantel Social Media und dem Internet von Medienkompetenz gesprochen. Wie würdest du denn aktuell die Medienkompetenz, sagen wir es mal so, bei den Schulklassen einschätzen? Vor allen Dingen vielleicht bei welchen, die noch gar nicht direkt mit euch zusammengearbeitet haben und danach aber auch die Veränderung, wenn man da mal Awareness für schafft. Ja.
Um das wirklich ganz direkt zu sagen, ist die Situation in 90% der Schulen, glaube ich, eine absolute Vollkatastrophe. Die Kids wissen natürlich, wie man Facebook oder TikTok oder wie sie alle heißen, wie man die App öffnet. Das weiß jeder, was da aber passiert und wo die Bilder hinfließen und was mit den Daten so los ist und was man damit auch tun kann, wenn man das will, weiß einfach keiner. Also der Teil, der da sich auch nur annähernd mit beschäftigt hat, ist kaum erwähnenswert gering. Die Lehrerschaft oder die Schulen an sich haben natürlich weder Ressourcen noch Zeit, sich da adäquat drum zu kümmern. Das ist auch das Problem für uns immer, wenn wir ein Projekt machen wollen. Wir müssen das in Form von AG-Angeboten machen oder Elternabenden. Das ist einfach zu wenig. Und gerade so in diesem Pubertätsalter, wo die Mädels, sag ich mal, ihren Hintern in die Kamera halten oder die Jungs irgendwie verrückte Bilder machen, wie sie in eine Autotür treten oder irgendwie coole Sachen, ja. Ich glaube, meine Erfahrung bisher, gibt so ein paar, die ausreißen, wo ein Lehrer oder auch ein Direktorat sich so ein bisschen auskennt. Aber in der Regel ist es gegen null.
Das hat man ja auch stark während der Pandemie mitbekommen. Die Lehrer, die, ich sag mal, ein bisschen Licht am Fahrrad hatten, was IT-Themen anging, die kamen dann schnell klar. iSurf ist ja ein Riesenthema, Moodle und wie sie alle heißen. Es gab aber auch diese klassischen Lehrer, wo man wusste, die können damit eh nicht umgehen. Und dann flutet man mal die Session mit 80 Gästen oder sowas. Also das haben wir ja tagtäglich erlebt in Deutschland, als die Schulen darauf angewiesen waren, es umzustellen. Und wenn ich mich zurückerinnere, dann gab es in der Tat 2, 3 Leute in der Schule, die hatten Ahnung von IT, die hatten Ahnung von Medienkompetenz. Da wurde dann darüber gesprochen. Aber wenn man eben nicht in diesem Kurs war, wenn man das nicht direkt mitbekommen hat, weil ein Lehrer hat ja auch nur seine 30 Stunden in der Woche, die irgendwo unterrichtet werden, wenn überhaupt, und dann ja auch aufgeteilt auf viele andere Felder, dann hat man das eben nicht mitbekommen. Und so ging allein schon der Leistungsunterschied innerhalb der Schule sehr stark auseinander, je nachdem, in welche Klasse man einsortiert wurde.
Ja, ganz genau. Also das ist einfach, ich glaube, an den Schulen ressourcentechnisch ein großes Problem. Ja, weil natürlich können die Schulen auch nicht sagen, okay, wir streichen jetzt eine Stunde Mathe und machen dafür eine Stunde Medienkompetenz oder IT-Sicherheit. AG hat man jetzt auch nicht so unbedingt Bock drauf, ne, nachmittags noch 2 Stunden länger zu bleiben. Also in Deutschland ist halt das System auch extrem schwierig, da entsprechende Anknüpfungspunkte zu finden. Nichtsdestotrotz ist es aus meiner Sicht halt ein super wichtiges Thema für die Jugendlichen, gerade in den entsprechenden Altersgruppen, aber auch für die Eltern und für die Lehrer. Also auch Eltern und Lehrer müssen sensibilisiert werden, geschult werden, um da so ein Gesamtpaket draus zu machen. Weil eins habe ich auch gelernt, wenn wir ein Projekt machen in der Schule oder eine AG oder irgendwie so ein Workshop oder so, dann kommt schon echt ein großer Aha-Effekt. Ja, und das bedeutet jetzt nicht, dass ich natürlich einen Jugendlichen sofort auf links krempel und der sofort Social Media ganz anders macht als bisher. Aber ich glaube schon, dass dieses Awareness schaffen, dieses Aha-Erlebnis auf Dauer was bringt. Und man muss das, glaube ich, kontinuierlich tun und das kontinuierlich begleiten. Also einmal so ein Wurf ist einfach zu wenig. Ja, das bringt einfach nichts.
Was glaubst du, wie wir Kinder und Jugendliche ganz generell abholen müssen? Was sind so die richtigen und wichtigsten Maßnahmen? So Kontinuität hast du gerade schon mal genannt. Das Thema der AG bringt ja auch so ein bisschen diesen Kontext mit der Freiwilligkeit. Ist es ein freiwilliges Thema oder ist es kein freiwilliges Thema? Und bis hin zu vielleicht auch nochmal, was das angeht, Wer das Ganze macht, sage ich jetzt mal, weil wenn ich mich so dran erinnere an mich als Schüler früher, ich habe wahrscheinlich Lehrern immer weniger zugehört, als welchen, die mir sonst was Spannendes zu erzählen hatten. Also wenn dann jemand Externes kam von einem coolen Verein oder was auch immer, dann habe ich einfach, dann war es was Neues, habe ich eher nochmal mehr zugehört, als wenn es der Lehrer macht, der über Medienkompetenz berichtet, den ich auch in Geografie habe. Also das war immer so, wenn ich zurückdenke, aber was glaubst du so aus deiner Erfahrung sind die richtigen Wege, um Kinder und Jugendliche abzuholen, was so mal diese Themen Kontinuität, Freiwilligkeit und auch externe Sicht außerhalb der Schule angeht?
Also ich glaube, dass es nur mit extern geht, nämlich genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Genauso bei den Eltern, ja. Also ein Jugendlicher hört in der Regel auf mich, wenn ich dem über Security was erzähle, eher als auf seine Mama, ja, und geht ja auch nicht darum, Sachen zu verbieten, sondern einfach aufzuzeigen, was macht das und was passiert oder was kann da passieren und wo fließen Daten und wie fließen die und so weiter und so fort. Und ich glaube tatsächlich, also ich hatte mal vor einigen Jahren ein großes Projekt, was über das ganze Schuljahr lief. Das war zwar auch eine AG, wo sich wenige oder nur ein paar daran beteiligen konnten. Aber da konnte man halt ein ganzes Jahr lang mit denen arbeiten und Workshop machen. Und dann mussten die selber was entwickeln und so weiter oder Strategien entwickeln. Ich glaube, dass man das wirklich so ein bisschen, nicht als Schulfach vielleicht, aber schon so ein bisschen als ganzes Projekt über eine längere Zeit etablieren müsste, um, sag ich mal, die Kids in einem frühen Stadium schon abzuholen und in dem späteren Stadium, wo dann, sag ich mal, die Gefahr größer wird mit der Pubertät und so weiter, ja, in den höheren Schulklassen, dass man dann auch konkret wird und die Sachen nicht, also das war auch so meine Erfahrung, die Sachen nicht schön redet, ja, weil das ist nicht schön, wenn Kinder gemobbt werden und Selbstmordgedanken haben oder sich in Foren zum Selbstmord verabreden. Muss nicht sein und das muss nicht einmal sein, das muss gar kein Mal sein. Und das geht, glaube ich, nur über so ein ständiges Angebot, sage ich jetzt mal. Ja, dass man das Schulsystem nicht verändern kann oder zumindest nicht von einem Tag auf den anderen, das wissen wir alle, alles okay. Aber es gibt schon Workshop-Formate oder Formate, die man kontinuierlich lange machen kann. damit geht man, glaube ich, schon mal in die richtige Richtung. Die Welt können wir nicht verändern, aber wir können sie halt ein kleines bisschen besser machen vielleicht. Und je mehr man da diese Kontinuität hat und immer mehr Schulen auch erreicht. Also das ist ja auch so ein Prozess, ja, dass man sagt, okay, bei Schule XY hat das gut geklappt, dann kann das bei uns auch gut klappen. Wir machen das jetzt auch mal und dann kommt die nächste. So könnte es, glaube ich, aus meiner Sicht funktionieren. Aber Garantien kann ich da natürlich auch nicht geben. Das ist nur meine Idee davon, ne?
Ja, jetzt habt ihr ja, ich sag mal, einfach mal angefangen mit einem guten Gedanken, mit dem Herzen mal im richtigen Fleck, habt ihr euch einfach mal entschieden, komm, wir packen das an, packen das Problem, was es ja gibt. Da kann man ja gar nicht irgendwie zwei verschiedene Meinungen zu haben, dass man da in die Sensibilisierung geht. Jetzt ist es ja immer so, wenn man alleine etwas aufbaut, wo die wichtigste Ressource Zeit ist, dann ist Zeit irgendwann endlich und man kann nicht erwarten von Noel, dass er mit seinem Verein jegliche Schulen erreicht oder auch überhaupt nur erreichen könnte. Das heißt, es muss ja irgendwo auch, um die Masse zu erreichen, einen größeren Hebel geben, größeren Hebel der Zuständigkeit und wie man genau dieses dauerhafte Angebot, wie man eine gewisse Kontinuität von vielleicht auch externen dauerhaft zu Kindern und Jugendlichen bringt, gestalten kann, anstatt nur, also soll jetzt gar nicht respektierlich klingen, aber anstatt nur über einem gemeinnützigen Verein das Ganze, sag ich mal, vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise dort abzulegen und sich nicht darum zu kümmern. Was sind so deine Gedanken, wie dieser Hebel aussehen könnte, auch gerade wenn wir mal an unser Schulsystem denken, ne? Und an den Verantwortlichen, die dahinter lauern.
Ich glaube, dieser offizielle Part, nenne ich es jetzt mal, ja, den halte ich halt aus meiner Erfahrung heraus für schwierig, weil die Schulbehörden, sage ich jetzt mal, fühlen sich nur bedingt zuständig. Dann haben wir diese Geschichte, dass das alles so ein bisschen Länder- oder Kommunengeschichte ist. Also jeder macht da so ein bisschen anders. Es gibt Bereiche, da sind auch die Behörden viel offener als in anderen Teilen Deutschlands. Also das ist extrem schwierig. Und dann an die Schulen heranzukommen in so einer Form ist halt auch nochmal schwierig, weil einfach so habe ich das wahrgenommen bis jetzt, so ein Ressourcenengpass einfach herrscht. Ja, ich habe versucht, ein Jahr lang hier in meiner Region eine Schule zu erreichen. Und als die Direktorin dann endlich am Telefon war, hat die gesagt, es tut mir leid, ich habe noch nicht mal eine Sekretärin, die das irgendwie erfassen oder abarbeiten kann. Und geschweige denn, dass Lehrer irgendwelche Stunden noch abgeben könnten oder so. Also das ist, glaube ich, so ein Riesenpaket. Ich glaube tatsächlich, also der Traum oder die Vision wäre natürlich, dass irgendwann mal von oben herab kommt, okay, wir müssen ein gewisses Kontingent im Schuljahr bei meinetwegen bestimmten Jahrgängen, muss es solche Pflichtveranstaltungen geben. Wie auch immer die aussehen mögen, das kann ich tatsächlich, könnte ich jetzt gar nicht so richtig sagen. Natürlich wäre es traumhaft, wenn man über ein ganzes Jahr so eine AG machen könnte als verpflichtend. Oder auch nur partielle Workshops einmal im Quartal oder, ja, aber ich glaube tatsächlich, da sind die Behörden oder die Schulbehörden gefragt. Die Brisanz des Themas, sag ich mal, zu erkennen und da wirklich zu handeln. Ansonsten bewegen wir uns immer in diesem Freiwilligkeitsthema und macht die Sache A für uns natürlich als die es machen, durchführen, schwierig. Auf der anderen Seite erreicht man halt auch nicht alle oder so viele, wie man gerne möchte, ja, in einer vernünftigen Art und Weise.
Und man erreicht ja in Teilen dann auch manchmal die Willigen. Ja. Und ich sag mal, wenn die, das fängt ja bei dem Einzelnen an. Also wenn sich jemand bei der AG anmeldet, dann ist er im Zweifel schon mal ein bisschen williger, was das Thema angeht, als jemand, der sich nicht anmeldet. Das geht wahrscheinlich bei den Schulen so weiter, dass wenn sich da jemand drum kümmert und engagiert, dann ist da vielleicht auch schon mal innerhalb der Schule der Gedanke gekommen, sag ich mal, außerhalb von extern, vielleicht auch intern eine gewisse Kompetenz oder vielleicht auch mal Awareness-Kultur dafür aufzubauen. Und deswegen glaube ich auch, dass das mit Sicherheit der Hebel ist, den wir uns alle wünschen. Vielleicht auch die Zusammenarbeit da zwischen den Landesregierungen, die ja am Ende des Tages die Verantwortung für die Bildung haben, und unser BSI als Behörde wächst und wächst und wächst. Und auch da kann es natürlich auch Kompetenzen vielleicht geben, die gerade vielleicht auch Materialien oder was vielleicht auf den Lehrplan gehören sollte, ja, in irgendeiner Form auch aufbereitet, damit das skalierfähiger ist. Ich schmeiß mal einfach mein Köpfchen an, was es so für Möglichkeiten gibt, weil ich glaube, anders kriegt man es schlichtweg nicht abgebildet, wenn sich jede Schule irgendwie selber Gedanken darüber macht, wie kann ich denn vielleicht mal eine AG ins Leben rufen, und dann kommen wir genau zu diesem Ressourcenthema. Ja. Da kriegt ja auch kein Lehrer heutzutage abgebildet. Ich kenne auch genug Lehrer, die haben den Arsch voll Arbeit, genauso wie viele andere auch. Und den braucht man nicht damit kommen, hier mach doch mal eine neue AG, mach doch mal Medienkompetenz. Oder muss es vielleicht schon so ein fertiges Werk geben, vielleicht auch mal einen Ansprechpartner, der vielleicht auch mal ein, zwei dieser AGs mit begleitet, so ja, von einem zentralen Verein oder von der Landesregierung heraus, wo irgendwo was, sag ich mal, Kompetenzen vielleicht auch für das Bundesland gebündelt werden. Aber ich glaube, sonst drehen wir uns halt noch 17 Mal im Kreis und haben in 15 Jahren immer noch kein Fach, was irgendwie Medienkompetenz heißt oder irgendein skalierfähiges Angebot für unsere Schüler.
In den Schulen selber muss ja auch was aufgebaut werden. Es ist ja nicht nur so, dass wir ja die Schüler bespaßen. Also auch die Lehrer müssen ja sich umstellen. Oder also mitgenommen werden. Ja, ich habe da immer so ein bisschen dieses Train-the-Trainer-Prinzip. Also am Ende gibt ja auch Schulen, wo Mathe-Lehrer oder Informatik-Lehrer total engagiert sind und das Thema erkennen und da auch was machen wollen. Aber das muss halt mehr werden, ne? Und muss einfach von, am Ende des Tages geht es nur im Zusammenschluss. Ja, die Lehrer müssen was können. Und die müssen das vermitteln können und die müssen dabei sein. Die Schüler müssen das irgendwie mitnehmen. Und auch zu Hause, die Eltern, die gehören mit dazu am Ende des Tages. Das ist ein großes Paket, was man da bewältigen muss. Das können wir natürlich nicht leisten, logischerweise. Aber am Ende, wenn ich in so eine Schule reingehe und da ein Projekt mache, ist es meistens natürlich viel Arbeit, das zu organisieren. Aber dann findet sich meistens auch ein Lehrkörper, der dahinter steht und der da Bock drauf hat, und ein Direktor, der das erkennt und da Bock drauf hat, und dann macht man einen Elternabend, dann macht man was für die Schüler. Also da kann man schon alle mitnehmen, aber natürlich auf die Masse gesehen können wir das nicht bewältigen. Da muss es schon ein standardisiertes Angebot, sage ich jetzt mal, oder von oben herab irgendein Angebot.
In einem Gespräch hast du mal davon berichtet, dass es in Frankreich ein bisschen anders aussieht. Ja. Kannst du uns da einmal mit hinnehmen, wie die das gemacht haben?
Ja, also ich habe es jetzt in Frankreich selber noch nicht direkt richtig selber gesehen, sondern nur quasi aus den Medien und aus Berichten. Tatsächlich gibt es da ein Schulfach Informatik mit einem Schwerpunkt IT-Sicherheit oder Informationssicherheit ab der 6. Klasse. Und das ist ein festes Fach wie Deutsch, Englisch, Mathe, mit einem Wochen, ich glaube, eine Stunde pro Woche oder zwei, wo die Kids nicht nur lernen, mit dem Computer umzugehen, sondern auch, wie funktioniert Phishing, wie, also wirklich so ganz profane Sicherheitsgeschichten. Und das Schöne da ist tatsächlich, oder was ich so ein bisschen beispielhaft finde, die Kids wissen am Ende besser Bescheid als ihre Eltern und schulen noch ihre Eltern und bringen ihren Eltern quasi noch bei, wie sie mit dem Internet umgehen, und haben natürlich eine ganz andere Awareness zu dem Thema. Die sind schon sehr früh selbst in der Lage zu erkennen, wann sie von Pädophilen blöd angequatscht werden oder solche Geschichten. Und die gehen mit sozialen Medien auch ganz anders um. Dementsprechend, ja. Und das ist natürlich für mich die totale Traumvorstellung, ehrlicherweise. Aber das gibt unser System, also unser deutsches System, einfach, glaube ich, im Moment nicht her.
Wäre wahrscheinlich ein langwierigeres Thema. Marcel, so eigentlich ein guter Gedanke, unter dem Bereich der Informatik erstmal Chancen und Risiken der Gesamtentwicklung, die über die letzten Jahre so stattgefunden haben, zu bündeln. Ne? Weil dann ist man nicht zu negativ, aber spricht es auch klar an, so wie Noel gesagt hat, was ja irgendwo wichtig ist.
Wäre auf jeden Fall ein gangbarer Weg, aber auch dann ist ja wieder die Frage zu stellen, wer soll das Ganze unterrichten? Und genau das ist ja der Kasus Knacktus so ein bisschen, wenn ich mich auch nochmal an die Schulzeit zurückerinnere und viele Freunde kenne, die gar nie IT gemacht haben, weil es das in der Schule faktisch nicht gab, weil es niemanden mit IT-Know-how gab, der das unterrichten wollte. So ist es heute vielleicht ein bisschen besser geworden, aber es gibt immer noch Schulen, die dieses Angebot nicht haben. Und dann kann ich natürlich auch nicht anfangen, ein verpflichtendes Programm oder ein Curriculum aufzubauen in diesem Fach, wenn es bis dahin die Basics nicht mal gibt. Das bedeutet auch, das ist dann wieder eine Aktion, und das hat Noel ja auch eben gesagt, das braucht jetzt seine Zeit. Ne? Das ist jetzt die passende Zeit dafür, darüber zu sprechen, Awareness zu schaffen. Dann muss es ankommen bei den einzelnen Ländern. Es muss in den Unis ankommen, dass die Lehrer entwickelt werden, die zukünftigen potenziellen Lehrer. Ich meine, das ist ja zu sehen, dass die Leute, die jetzt in die Lehrberufe kommen, ja deutlich affiner sind im Umgang mit, sage ich jetzt mal, allein schon iPads, das war ja früher ein Hexenwerk, das Ding zu bedienen.
Absolut.
Da war es ja schon schwierig, eine elektrische Jalousie zu steuern, wenn ich das mal so sagen darf, bei uns an der Schule.
Ja, absolut.
Und das benötigt jetzt so seine Zeit. Ne? Es wäre jetzt mal interessant, das in 5 Jahren nochmal auf den Tisch zu legen. Die andere Frage, und die stellt sich für mich nicht, ist 5 Jahre schnell genug? Ne? Also faktisch nein. Und genau deswegen muss man eben mithelfen.
Ja, und andere. Ja. Möglichkeiten finden, wie man vielleicht bis dahin Menschen erreicht.
Genau.
Also da muss ich sagen, das ist der Community-Gedanke. Ich bin sehr Community-affin sozusagen, und deswegen machen wir, also im Gesamten, ich mache das ja nicht alles alleine, und deswegen suche ich auch immer, oder wir suchen natürlich immer Leute, die da unterstützen, die eine Schule kennen, die unter Umständen genau solche Inhalte auch in Schulprojekten weitergeben können. Und da spielt unsere Community natürlich eine große Rolle, ja, weil wir sind alles Security-Leute sozusagen, die natürlich alle einen Beruf haben und ein Business haben und so weiter, aber an der einen oder anderen Stelle halt sich da doch noch engagieren wollen. Und da muss die Community natürlich auch wachsen, um genau diesen Teil jetzt abzudecken, den wir in dem offiziellen Weg noch nicht abdecken können. Derzeit, ja, muss die Community leisten, was vollkommen okay ist. Aber dann muss die Community halt auch, je mehr die Community wächst, desto mehr können wir erreichen, logischerweise. Das ist ja bei allen Projekten so, egal wo man sich ehrenamtlich oder sozial engagiert. Für mich ist das natürlich das wichtigste Thema überhaupt. Ja, ich kann natürlich auch in Afrika Brunnen bohren. Das ist auch wichtig. Also jedes Ehrenamt ist wichtig und nichts ist da minderwertig, aber natürlich ist mein Thema genau diese Kinder- und Jugendarbeit in dem Bereich. Und da muss halt, bis es soweit ist, dass die Unis und die Schulen da richtig aufgestellt sind, muss halt die Community die Arbeit leisten.
Ein großer Teil der Gleichung, den wir jetzt noch gar nicht so richtig behandelt haben, sind ja die Medien selber, dessen Kompetenz die Kinder und Jugendlichen ja im besten Falle erlernen sollen. Was leisten die denn mittlerweile auch in der Schaffung von Bewusstsein? Und sag mal, wo funktioniert das vielleicht gut und wo funktioniert es noch nicht so gut?
Naja, also wenn man jetzt so diese normalen Medien, nennen sie jetzt mal normale Medien, es wird halt immer so gerne darüber berichtet, wenn ein totales Worst-Case-Szenario eingetreten ist. Ne? Also man sieht, glaube ich, in den Medien wenig Berichte darüber, dass irgendwo ein junges Mädchen bis zur Depression gemobbt wird oder so. Ja, das ist dann immer nicht so berichtenswürdig, sage ich jetzt mal. Ich glaube tatsächlich, dass da noch viel mehr in allen Medien mal drüber gesprochen werden muss, egal wo, ja, wo man sich das vorstellt, ob das jetzt meinetwegen Stern-TV ist, wo jetzt eigentlich nur berichtet wird, wenn ein Jugendlicher mit einer MG durch ein Einkaufszentrum rennt. Ja, also es ist so ein bisschen Worst-Case-Geilheit oder keine Ahnung. Ich glaube, Thema muss so grundsätzlich immer ein bisschen, also muss mehr in den Fokus rücken einfach. Habt ihr in den letzten anderthalb Jahren wahrgenommen, tatsächlich, dass das ein bisschen mehr in den Medien kommt und fokussiert wird, aber das reicht einfach noch nicht aus. Da muss einfach noch viel mehr kommen und möglichst nicht nur dann, wenn irgendwas passiert, ja, sondern im Vorfeld schon.
Mal weg von den Medien, hin zu allen Privatpersonen. Den Wunsch hast du eben schon mal so leicht geäußert. Es geht darum, dass die Community wächst und dass vielleicht engagierte Menschen, speziell aus unserer Branche, die ein gewisses Wissen mit sich tragen, auch bereit sind, das vielleicht auch im Rahmen eines Ehrenamts innerhalb dieser Community nach draußen zu tragen und sich auch ehrenamtlich zu engagieren, bis es so weit ist, dass wir das vielleicht auch anderweitig abbilden können.
Genau. Ich finde natürlich immer wieder tolle Menschen, die, sag ich mal, den gleichen Gedanken bei diesem Thema haben. Und ich glaube, das ist einfach auch eine Verantwortung. Also alle verdienen mit Security gutes Geld, muss man mal ehrlicherweise sagen. Also alle Unternehmen, die in dem Bereich auch tätig sind. Und das ist auch okay. Natürlich ist das auch wichtig, dass die Wirtschaft sicher ist, ja, und so weiter. Auf der anderen Seite glaube ich halt, dass das auch eine Verantwortung von jedem Unternehmen ist, was sich mit dem Thema beschäftigt, einen gewissen Teil auch für die Gesellschaft herzugeben. Und ich glaube auch, dass das nicht wehtut. Also ein Unternehmen geht nicht pleite, wenn sie mal einen Mitarbeiter einen Tag abstellt und er sein Ehrenamt da verrichten kann. Da muss natürlich auch keiner kommen mit, ist nicht unsere definierte Zielgruppe oder ist nicht unser Business Case oder ist alles völlig nebensächlich. Hm. Es geht um gesellschaftliche Verantwortung. Und am Ende denke ich halt auch, wenn ich das Thema ganzheitlich, sag ich mal, sehe und in der Gesellschaft verankern kann, also auch bei Privatleuten, weil auch eine Putzfrau benutzt TikTok oder Facebook oder das Internet. Es geht ja gar nichts mehr ohne. Ja? Und wenn die Gesellschaft aware ist, sage ich jetzt mal, dann sind das Mitarbeiter unter automatisch mit, logischerweise. Und gerade wenn ich als Unternehmen mit diesem Thema Geld verdiene, glaube ich, und da bin ich vielleicht dann wieder so ein bisschen radikaler, ist es einfach meine Verantwortung, da was zu tun und mich da zu engagieren. In welcher Form auch immer. Es geht nicht immer darum, gib mir x-tausend Euro oder Spende oder so, sondern wirkliches Engagement zu zeigen, ob das jetzt Ehrenamt ist oder. Und auch die Höhe oder die Menge ist nicht ausschlaggebend. Ich glaube, das Mindset ist wichtig dabei. Dass das Unternehmen, das sage ich jetzt mal, sich nicht mit einer Spende das Gewissen reinwäscht, in Anführungszeichen, sondern wirklich ein Mindset hat, hier muss was passieren und wir müssen hier was tun. Und das ist unsere Verantwortung, hier was zu tun. Und auch das ist ein harter Weg, muss man sagen. Also dafür muss ich sehr viel Vorträge machen, solche schönen Podcasts wie diesen hier, um Unternehmen da immer wieder, ich sag mal, abzuholen und dran zu erinnern. Und dann unter Umständen auch welche zu finden oder auch Leute zu finden, die sagen, ey, das ist genau das Thema und da will ich auch was machen oder will ich meinen Beitrag einfach leisten.
Ja, finde ich sehr, sehr wichtig, das einfach zu betonen, dass da neben den Medien und vielleicht offiziellen Stellen, denen wir eine Verantwortung geben, da auch jeder selber mitdenken kann und auch die Unternehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Impuls. Ich habe für mich auch mitgenommen, bin seit letztem Jahr auch Vater. Irgendwann wird der Moment kommen, auch wo mein kleiner Sohnemann irgendwann ein Telefon und Medien bedient, natürlich auch zur Schule geht und mit all dem konfrontiert wird. Das ist natürlich erstmal für sich selber in seine Erziehung mit reinzunehmen, aber natürlich auch mal da über den Tellerrand gucken darf, ob man sich vielleicht auch mal lokal engagiert und sowas anbietet. Aber natürlich auch darüber hinaus. Ich glaube, das, was du gesagt hast, ist ganz wichtig, dass Unternehmen da eine Verantwortung tragen. Ja, das Thema ist zu klein, als es vielleicht ist und auch von Unternehmensseite betrachtet wird. Und ich glaube, da können wir alle was für tun. Sowohl Marcel und ich, wie wir hier in unserem Podcast sitzen. Und ich sag mal, bei 103 Folgen, würde ich sagen, haben wir 2 oder 3 Folgen zu dem Thema gemacht. Also da sieht man ja auch die Verteilung des Ganzen. Wir hatten mal die Julia hier von der Hackerschool zum Beispiel, der wir über das Thema mal gesprochen haben. Aber auch, wenn wir jetzt auf die PCO als solches gucken, wir haben das Thema beim letzten deutschen IT-Security-Kongress tatsächlich auch aufgemacht. Da haben wir mal über den Tatort Internet gesprochen. War auch eine Schulleiterin dabei mit Silke Müller, die Digitalbotschafterin ist und Autorin und über das Thema gesprochen hat, zusammen mit dem Wirtschaftsschutz zum Beispiel, was das für unsere Kinder bedeutet. Und auch das ist im 5. Kongress oder 4. Kongress erstmalig gewesen, dass wir das Thema aufgemacht haben und eins von ja ganz, ganz, ganz vielen Themen war auf dem Kongress und es findet vielleicht nicht immer den Stellenwert, den es eigentlich haben müsste und ich glaube, da können sich alle Unternehmen, alle Einzelpersonen aus der Branche an die Nase fassen, das Thema größer zu machen und vor allen Dingen auch sich zu engagieren, im Zweifel nicht nur für die Kinder in dem aktuellen Alter, sondern auch einfach für die Zukunft, wie du schon sagst. Jeder Mensch, der sich den Gefahren bewusst ist, die es da draußen gibt, ist auch nachher ein Mensch, der besser mit Medien, mit digitalen Lösungen ganz generell auch sicher umgehen kann. Und dann sparen wir uns vielleicht die ganz großen Awareness-Programme, die es auch in jeder Firma gibt, auch jetzt mal ganz unabhängig von Cybersecurity und IT-Firmen, sondern das ist ja wirklich auch ein Thema, was jeder auf dem Schirm haben muss heutzutage.
Also muss ja auch ehrlicherweise sagen, dadurch, dass ich das Thema schon so lange kenne, ja, ich sag mal, in den letzten 5, 6, 7 Jahren finden ja überall irgendwelche Security-Kongresse statt, ja. Ob das jetzt eurer, also ich kann theoretisch das ganze Jahr in jeder Stadt irgendeinen Kongress wahrscheinlich machen, gefühlt, ja.
Ja, das glaube ich auch.
Und am Ende muss man sagen, also ist natürlich super, wenn ein Kongressveranstalter oder überhaupt zig Formate gibt es da ja, sagt, okay, das Thema nehme ich auf, wie ihr im letzten Jahr. Ja, das zeigt ja auch, dass das ein bisschen mehr in den Kopf rückt, als noch vor ein paar Jahren. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man auf jedem Kongress zum Beispiel jetzt so einen Slot hätte, um das Thema zu platzieren, das tut dem Kongress überhaupt nicht weh. Das tut auch der Zielgruppe überhaupt nicht weh. Und jeder, der im Publikum oder im Plenum sitzt auf so einem Kongress, auch wenn er nur im Business-Kontext da ist, wird das natürlich mitnehmen und verstehen, weil ich sag mal, brutal 90% werden wahrscheinlich Kinder haben, die da sitzen. Und für die Sache ist es aber die Chance, noch mehr Community zu erreichen und noch mehr Unternehmen zu erreichen. Wenn ich auf jedem Kongress einen Vortrag machen könnte und ich würde auf jedem Kongress 1 oder 2 Unternehmen finden, die sagen, ey, du hast recht, coole Idee, dann ist das ein Riesending. Also dann ist die Hälfte der Arbeit ja schon getan, so ungefähr, ja.
Ja.
Aber leider ist es nicht so. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr auf welchen Panels diese Themen sind. Ich bin in Hamburg und ich habe so ein paar Kongresse und Events, wo ich tatsächlich was darüber erzählen darf. Aber das ist natürlich lange nicht die Menge, die so stattfindet. Und auch da gibt natürlich viele coole Leute und viele auch aus unserer Community jetzt, die was darüber erzählen können. Das muss nicht der neue Funke alles alleine machen, ja. aber ich denke halt immer bei solchen, wenn man genau darüber spricht, Unternehmen, Business, Kontext, Kongresse oder Events, es tut einfach nicht weh, wenn man auf einem Event, ich habe selber ein großes Event mal in Hannover veranstaltet, Und wenn ich da eine halbe Stunde oder eine Stunde Slot für ein, wie ich finde, extremst wichtiges Thema, weil am Ende ist das auch der Nachwuchs für die Unternehmen, der da heranwächst. Wenn man den dafür opfert, dann tut das keinem weh. Und ich glaube, da können nur alle drin mit gewinnen, ein Stück weit.
Absolut. Noel, zum Ende unserer Folge gucken wir immer in die Zukunft. Oh. Also manchmal in die Nahe, manchmal in die Ferne, je nachdem, was die Glaskugel hergibt. Und von daher haben wir für dich natürlich die Frage, wann haben wir denn das erste Schulfach Medienkompetenz und Informationssicherheit in unseren Schulen? Da bin ich jetzt gespannt, was deine Einschätzung ist.
Ich hatte Angst vor der letzten Frage. Ich bin tatsächlich nicht, ich bin kein Pessimist, aber ich habe auch, ich glaube, viele Sachen erst, wenn sie aktuell sind oder wenn ich sie sehe. Mhm. Ich glaube, dass in den nächsten 5 Jahren nichts in der Richtung passiert und wir eher Richtung, also wenn wirklich ein Schulfach mit einer Wochenstunde oder 2 Stunden, würde ich jetzt mal sagen, in den nächsten 5 bis 8 Jahren optimistisch. Mhm. Weil ich glaube einfach, der bürokratische Aufwand und
ja, ist schon nicht ganz klein, das ist so.
Ist schon echt riesig und wenn man so sieht, wie lange das braucht, bis Änderungen überhaupt mal beschlossen sind und stattfinden und dann auch etabliert sind. Also wahrscheinlich wird es Richtung 10 Jahre gehen, aber ich will mal optimistisch 8 Jahre raushauen.
Sehr gut, finde ich gut, weil wir wollen die Folge ja auch mit ein bisschen Optimismus schließen. Von daher, wir machen jetzt einen Marker im Kalender, gucken, was es in 8 Jahren ist. Und zur Not machen wir dann richtig Druck, ja, dass es jetzt aber mal was werden müsste.
Wie gesagt, die Community muss wachsen.
Ich find's sehr gut. Bedanke mich bei dir, dass du bei uns in den Podcast gekommen bist, mit uns über das Thema gesprochen hast, wo wir uns, glaube ich, alle sehr, sehr einig sind. Und ich glaube auch nicht nur wir als 3 aus der Branche, sondern mit Sicherheit auch ganz, ganz viele, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, worüber man nicht genug berichten kann und was nicht genug Platz kriegen kann, wo auch immer, egal ob es Medien sind, in unseren Köpfen, in den Schulen, in den Plänen, in den Schulplänen, wo auch immer. Und vielleicht konnten wir den einen oder anderen erreichen da draußen, der gesagt hat, oh, da könnte ich mich doch mal engagieren. Das ist doch ein Thema, das liegt mir, selbst wenn ich nur an die Schule meiner Kinder mal gehe und was zu dem Thema vielleicht erzählen mag, dann sind wir schon mal eine Schule weiter. Und von daher bedanke ich mich ganz, ganz lieb bei dir, dass du bei uns reingeschaut hast und uns mit in deine Herzensangelegenheit genommen hast. Also danke dir.
Ja, danke euch, dass ich dabei sein durfte, dass ich darüber sprechen konnte. Das ist mir mal ganz besonders wichtig. Und wenn ich dann wieder jetzt eine Schule mehr habe durch dich, haben wir alles richtig gemacht. Also ich bin zu allen Schandtaten bereit. Gerne bei mir melden.
Sehr gut. Also vielen Dank dir. Und die letzten Worte hat wie immer Marcel.
Als du die Frage eben formuliert hast, da habe ich mich kurz zurückerinnert. Ich glaube, mit der Hochschule haben wir auch darüber gesprochen in unserem Podcast. Da haben wir ja mal versucht, einen Bachelorstudiengang Informationssicherheit, IT Security in Osnabrück mal zu platzieren. Und dann hat man uns ja doch freundlich darauf hingewiesen, dass so ein Zulassungsverfahren irgendwas zwischen 3 und 5 Jahre dauert. Und dann haben wir gesagt, gut, das ist vielleicht ein bisschen viel. Dann lass uns mal einen Zertifikatskurs starten. Ah, die Diskussion hatten wir ja. Und jetzt muss man ja irgendwie an den Unis beginnen, das Thema weiter zu pushen. Das kenne ich ja auch von meinem Werdegang, als ich damals 2018 gesagt habe, okay, ich will irgendwas studieren, aber ich will nicht nur Informatik oder irgendwas Medieninformatik, Wirtschaftsinformatik, sondern es soll schon Schwerpunkt Cybersecurity sein. Da gab es ja in Deutschland gerade mal so eine Handvoll Studiengänge und auch nur irgendwie 1 oder 2 berufsbegleitend. Das hat sich ja mittlerweile geändert, aber wir sind noch 5 Jahre weiter. Ja, das ist jetzt wieder Thema geworden. Und jetzt muss man natürlich an die Lehramtsunis, die das anbieten, wo wir ja heute einen sehr, sehr großen Flickenteppich haben. Ich habe Freunde, die studieren irgendwo, wo sie kein Mathe machen müssen, damit sie überhaupt Lehrer werden können, weil sie kein Mathe machen. Ja. Und das ist ja allein schon die erste Aufgabe, die man da hat, Deswegen sehe ich das auch ähnlich. Das soll auch nicht pessimistisch klingen, aber ich glaube, bis wir an den Punkt gekommen sind, dass die Lehrer mit dem notwendigen Know-how ausgestattet sind, glaube ich, kann es viel besser funktionieren, zu sagen, man greift eben auf genau solche, ich nenne es jetzt mal Zivilcourage vielleicht in dem Fall oder gesellschaftliche Verantwortung zurück und hat einen festen Teil im Lehrplan, wo man sich wirklich auch mal überlegt, ob man sich als Schule vielleicht mehr dem Markt bedient, ja, auch wenn das jetzt unentgeltlich ist, aber auch wirklich das zulässt, so wie ja auch einmal im Jahr normalerweise die Agentur für Arbeit vorbeikommt, um die Kinder und Jugendlichen auf den Weg mitzunehmen in die Arbeitswelt. Genauso kann man ja auch besser mit solchen Netzwerken zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist heute etwas, das auch noch gar nicht so häufig genutzt wird, weil keiner es auch in den Schulen so genau weiß, dass es das gibt. Und das sollte das nächste Ziel sein, das voranzubringen. Aber im Hintergrund muss natürlich auch die Politik die Weichen stellen, dass die Ausbildung vorangeht, damit wir sozusagen von zwei Seiten begegnen. Und ich glaube, jeder, der sich jetzt die knapp 50 Minuten angehört hat, wird und vielleicht noch ein bisschen freie Zeit übrig hat, wird sicherlich genauso auch denken, da kann man sich mal engagieren, da kann man was machen. Das ist ja schon alleine mit der örtlichen Schule zu sprechen und zu sagen, ich habe hier mal eine Idee, kann ich mal was reinbringen, vielleicht sogar als Elternteil, wenn man selber beim Elternabend eingeladen ist. Damit kann es ja schon anfangen. Und natürlich, was wir uns alle wünschen, wenn am Ende bei dir, Noel, 3-4 Anrufe angehen von unseren 5 Zuhörern, die dann sagen, wir wollen uns engagieren. Das wäre super. Also wer noch nicht weiß, wie er sich vielleicht nochmal gesellschaftlich engagieren möchte, ohne auch einen verbindlichen Zwang dahinter zu haben, sondern ich sag mal, seine Ressourcen so reinbringt. Wir kennen das auch von Open Source, dann kriegt man ja auch mal die Frage, hey, du möchtest kein Geld spenden, aber dann trag doch was bei. Wikipedia funktioniert ja auch so. So haben wir ja hier vielleicht auch die Chance, auch wenn es nur kleine Einheiten Zeit sind, etwas beizutragen, Connections herzustellen oder vielleicht auch hier und da mal einen Vortrag zu halten. Kann ich nur empfehlen und ich bin gespannt, was wir uns in 8 Jahren, sagen wir mal, in 8 Jahren im Kalender wiederfinden. So rund um Ende April müssten wir dann ja wissen, 2025, dann 33, wenn ich richtig gerechnet habe, ob wir dann schon ein Medienfach haben oder nicht und ob dein Sohn das dann vielleicht in der Schule auch schon erlegen darf.
Also der ist dann 8, der wird es brauchen. Also ich werde mir das im Kalender anmarkern.
Vielleicht können wir ja auf der Hälfte der Strecke nochmal ein Resümee-Podcast machen, wie weit wir sind.
Das hört sich gut an, ja. Dann weiß ich auch Bescheid, ob ich es meinem Sohn selber beibringen muss oder ob das die Schule macht.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und wir bleiben weiter dran, schaffen auch dafür immer wieder die Bühne und ich würde sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Vielen Dank. Tschüss.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.